Zusammenstellung alles dessen, was für und gegen meine Heirat spricht. Erstens, Unfähigkeit, allein das Leben zu ertragen. Nicht etwa Unfähigkeit zu leben, ganz im Gegenteil. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass ich es verstehe, mit jemandem zu leben. Aber unfähig bin ich, den Ansturm meines eigenen Lebens, die Anforderungen meiner eigenen Person, den Angriff der Zeit und des Alters, den vagen Andrang der Schreiblust, die Schlaflosigkeit, die Nähe des Irreseins, alles dies allein zu ertragen, bin ich unfähig. Vielleicht, füge ich natürlich hinzu, die Verbindung mit F wird meiner Existenz mehr Widerstandskraft geben. Zweitens, alles gibt mir gleich zu denken, jeder Witz im Witzblatt, die Erinnerungen an Flaubert und Grillparzer, der Anblick der Nachthemden auf den für die Nacht vorbereiteten Betten meiner Eltern, Maxens Ehe. Gestern sagte meine Schwester, alle Verheirateten unserer Bekanntschaft sind glücklich, ich begreife es nicht. Auch dieser Ausspruch gab mir zu denken, ich bekam wieder Angst. Drittens, ich muss viel allein sein. Was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Viertens, alles, was sich nicht auf Literatur bezieht, hasse ich. Es langweilt mich, Gespräche zu führen, selbst wenn sie sich auf Literatur beziehen. Es langweilt mich, Besuche zu machen. Leiden und Freuden meiner Verwandten langweilen mich in die Seele hinein. Gespräche nehmen allem, was ich denke, die Wichtigkeit, den Ernst, die Wahrheit. Fünftens, die Angst vor der Verbindung, dem Hinüberfließen, dann bin ich nie mehr allein. Sechstens, ich bin vor meinen Schwestern, besonders früher war es so, oft ein ganz anderer Mensch gewesen als vor anderen Leuten. Furchtlos, bloßgestellt, mächtig, überraschend, ergriffen, wie sonst nur beim Schreiben, wenn ich es durch Vermittlung meiner Frau vor allen sein könnte. Wäre es dann aber nicht dem Schreiben entzogen? Nur das nicht, nur das nicht. Siebtens, allein könnte ich vielleicht einmal meinen Posten wirklich aufgeben. Verheiratet wird es nie möglich sein. Ich, elender Mensch. Februar 1915. Bei einem gewissen Stande der Selbsterkenntnis und bei sonstigen für die Beobachtung günstigen Begleitumständen wird es regelmäßig geschehen müssen, dass man sich abscheulich findet. Jeder Maßstab des Guten, mögen die Meinungen darüber noch so verschieden sein, wird zu groß erscheinen. Man wird einsehen, dass man nichts anderes ist als ein Rattenloch elender Hintergedanken. Nicht die geringste Handlung wird von diesen Hintergedanken frei sein. Diese Hintergedanken werden so schmutzig sein, dass man sie im Zustand der Selbstbeobachtung zunächst nicht einmal wird durchdenken wollen, sondern sich von der Ferne mit ihrem Anblick begnügen wird. Es wird sich bei diesen Hintergedanken nicht etwa bloß um Eigennützigkeit handeln. Eigennützigkeit wird ihnen gegenüber als ein Ideal des Guten und Schönen erscheinen. Der Schmutz, den man finden wird, wird um seiner selbst willen da sein. Man wird erkennen, dass man triefend von dieser Belastung auf die Welt gekommen ist und durch sie unkenntlich oder allzu gut erkennbar wieder abgehen wird. Dieser Schmutz wird der unterste Boden sein, den man finden wird. Der unterste Boden wird nicht etwa Lava enthalten, sondern Schmutz. Er wird das Unterste und das Oberste sein. Und selbst die Zweifel der Selbstbeobachtung werden bald so schwach und so selbstgefällig werden, wie das Schaukeln eines Schweines in der Jauche. 25. März 15. Gestern Maxens Vortrag Religion und Nation, Talmud-Zitate, Ostjuden, die Lembergerin, der Westjude, der sich den Chassidim assimiliert hat, der Wattestöpsel im Ohr, Steidler, ein Sozialist, langes, glänzendes, scharf geschnittenes Haar. Die Art, wie die Ostjüdinnen parteiisch sich entzücken, die Gruppe der Ostjuden beim Ofen, Götzel im Kaftan, das selbstverständliche jüdische Leben, meine Verwirrung. Anblick der polnischen Juden, die zum Kohl Nidre gehen. Der kleine Junge, der unter beiden Armen Gebetmäntel neben seinem Vater herläuft. Selbstmörderisch nicht in den Tempel zu gehen. Ein kleiner Junge lag in der Badewanne. Es war das erste Bad, bei dem, seinem alten Wunsche nach, weder die Mutter noch das Dienstmädchen zugegen waren. Er hatte sich, um dem Befehl der Mutter, die ihm hier und da aus dem Nebenzimmer zurief, zu entsprechen, mit dem Schwamm flüchtig bestrichen. Dann hatte er sich ausgestreckt und genoss die Unbeweglichkeit im heißen Wasser. Die Gasflamme summte gleichmäßig und im Ofen knisterte das vergehende Feuer. Im Nebenzimmer war es schon lange still. Vielleicht hatte sich die Mutter entfernt.